White Lines ist die neue Serie des Haus des Geldesmachers und ich möchte von Jenny wissen, ist die Serie ein Aufputschmittel oder eine Schlaftablette? Hallo und herzlich willkommen hier in einem neuen Streamgestöber-Check. In diesem Format klopfen wir Serien und Filme immer so kurz und knackig darauf ab. Kann man sie schnell wegbingen? Sind sie snackable oder doch eher schwere Kost? Oder sollte man sie vielleicht auch einfach ignorieren und sein Leben so weiter leben? Ich bin hier verbunden mit der Jenny.
Hallo.
Und ich bin auch Jenny, sehr verwirrt. Wir arbeiten beide bei Moviepilot. Und heute reden wir über White Lines, eine neue Netflix-Serie. Ich habe ein paar Folgen nebenbei geschaut, aber bin mir nicht sicher, ob ich weiterschauen will. Dementsprechend habe ich viele Fragen hier an meine Kollegin Jenny. Die erste, ganz einfach, worum geht's denn hier überhaupt?
Also die Handlung beginnt damit, dass in Almeria in Spanien eine Leiche gefunden wird und dabei handelt es sich um Axel, der eigentlich schon 20 Jahre verschwunden war und zuletzt auf Ibiza gelebt hat und seine Familie wird dann über den Fund benachrichtigt und Axels Schwester Zoe begibt sich auf Ibiza, um in dem Fall selber zu ermitteln und den Mörder ausfindig zu machen und dabei trifft sie auf einige frühere Weggefährten von Axel, wie zum Beispiel seinen guten Freund Markus, der damals mit ihm zusammen von Manchester nach Ibiza ausgewandert ist und eine wichtige Rolle in der Serie spielt auch die wohlhabende Familie Calafat. Der gehören mehrere Clubs auf der Insel, wo auch fleißig mit Drogen gedealt wird. Und die ganzen Verstrickungen, die dann zu Axels Tod führen, die werden langsam aufgerollt. Und Zoe, die eigentlich ein privates Leben führt, die ein bürgerliches Leben führt in Manchester, wird dann in diesen großen Partystrudel mit hineingezogen sozusagen.
Ich habe jetzt nur so 1-2 Folgen gesehen und die haben ja noch so Zeitsprünge. Also mal ist man in der Gegenwart, mal dann wieder bei dem Axel in der Vergangenheit und dann gibt es ja wie in einer größeren, in einer Zukunft ist sie ja dann quasi Erzählerin und sitzt in irgendeinem grauen Raum, grob gesagt. Ohne jetzt zu spoilern, kommt das irgendwie zusammen oder ist das wird das für den Rest der Staffel ständig hin und her gewechselt?
Also sie bleibt nicht immer in diesem grauen Raum. Also anfangs scheint es ja wirklich noch so, als wäre sie so eine die große Erzählerin der Geschichte. Das ist schon auch so, aber es ist nicht so, dass sie jetzt in jeder Folge in die Kamera spricht. Und auf jeden Fall ist es so, dass sich Zukunft und Gegenwart an einem bestimmten Punkt überschneiden. Also es wird immer in der Vergangenheit wird aufgerollt, was passiert ist, aber auch in der Gegenwart geht die Geschichte halt weiter, bis dann beides zusammenkommt sozusagen.
Ist das dann mit der Erzählweise von Haus des Geldes vergleichbar?
Bisschen schwierig. Nee, also es ist, also White Lines ist so ein bisschen organischer, weil du hast, was die Rückblenden angeht, wirklich nur diese eine Sache, worum es sich dreht und Haus des Geldes ist da wirklich ein bisschen vertrackter, weil da auch diese ganze Verbrechergruppe da mit drin steckt und so. Deshalb finde ich White Lines schon ein bisschen übersichtlicher. Also es ist nur bedingt vergleichbar.
Und wie viele Folgen gibt's davon bisher?
Also insgesamt, die erste Staffel ist jetzt erschienen und die besteht aus 10 Folgen.
Und die sind auch von Alex Pina produziert. Das ist der Haus des Geldes Mensch, nicht wahr?
Genau, der hat auch Haus des Geldes entwickelt.
Genau. Du hast ja vorher Haus des Geldes geschaut. Hättest du White Lines auch geschaut, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, wir machen den Podcast?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ehrlich gesagt, ich bin kein großer Haus des Geldes-Fan, aber der Trailer zu White Lines, finde ich, der ist schon sehr spannend, weil er diesen Exzess schon sehr gut rüberbringt und im Nachhinein muss ich sagen, der Trailer vermittelt auch ein sehr zutreffendes Bild von der Serie und letztlich kriegt bei mir jeder eine zweite Chance und früher oder später hätte ich die Serie wahrscheinlich sowieso geschaut.
Ja, irgendwann hat man ja alles andere geschaut von Netflix. Ja, ne? Ja, ging mir ähnlich. Also ich fand die Idee, dass es keine Heist-Serie ist, schon mal spannend, weil ich bin auch kein großer Haus des Geldes-Fan. Und schon das Ibiza-Setting hat das irgendwie interessant gemacht. Du hast jetzt die ganze Staffel geschaut, ne?
Genau.
Ah ja, ganz schnell weggeschaut, gleich am Anfang. Ne?
Ja, innerhalb von 2 Tagen oder 3 habe ich. Ja.
Ausgehend von deinem nicht so großen Liebe für Haus des Geldes, wie waren so deine Erwartungen an White Lines? Bist du interessiert an dem ganzen Ibiza 2000er Hype, der da im Hintergrund ist, diese Disco-Sache oder eher die Drogengeschichte?
Ja, auf jeden Fall auch der Ibiza-Hype, weil das ist halt was man in Haus des Geldes gar nicht gesehen hat, aber was dann auch mit reinspielt. Also Alex Pina ist sehr gut darin, wenn er seine Figuren zeichnet, so die, dass diese Lebensfreude, dieser Ausdruck von Lebensfreude, und das passt in das Ibiza-Setting ja sehr gut rein, also wo alle einfach total abgehen und so, und auch dieses Seifenopernhafte, das macht ja auch irgendwie viel mehr her als in Haus des Geldes, wo sie dann irgendwie in diese Bank einbrechen und diese ganzen romantischen Verstrickungen dann am Ende irgendwie wichtiger sind als der eigentliche Überfall. Und in Wildlands, die Serie hat das Problem irgendwie nicht so.
Also lese ich oder höre ich da heraus, dass du positiv überrascht warst?
Ja, auf jeden Fall. Also Wildlands ist für mich irgendwie die stimmigere Serie.
Ah, sogar besser als Haus des Geldes.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei uns hat die Serie noch keine so hohe Durchschnittswertung. Ich glaube, kann sein, dass ich damit ziemlich allein dastehe, aber mir hat die Serie tatsächlich besser gefallen als Haus des Geldes.
Okay, vielleicht schaue ich da weiter, weil ich habe vor allem, also mir hat gleich gefallen, wie wichtig die Musik in der Serie ist, so im Hintergrund die ganze Zeit und die Partys und Exzesse, die sie da so haben. Ja. Du hattest ja vorhin betont, Staffel 1 ist da und kommt jetzt auch eine zweite Staffel?
Offiziell ist noch keine zweite Staffel bestätigt, aber das Ende der ersten Staffel lässt auf jeden Fall genug Raum für eine zweite Staffel.
Und als du die jetzt da weggebinged hast, kamen dir da irgendwelche Leute bekannt vor, so wie das ist, wenn man zum Beispiel Haus des Geldes schaut und dann Elite und dann viele Leute wiedererkennt, oder waren die Gesichter alle neu für dich?
Also es spielen jetzt keine Superstars mit, aber es sind schon ein paar Gesichter dabei, die man schon mal gesehen hat, wo man sich denkt, ah, den kenne ich doch irgendwoher. Zum Beispiel, da wäre einmal die Hauptdarstellerin, die Zoe spielt, die Laura Haddock. Die hat die Mutter von Star-Lord in den Guardians of the Galaxy-Filmen gespielt zum Beispiel.
Ah.
Ja, und dann ja auch Daniel Mays, der spielt diesen Freund von Axel. Der war in Good Omens unter anderem und hatte sogar eine kleine Rolle in Rogue One auch. Und dann gibt's noch Pedro Casablanc, der ist in Spanien ein sehr bekannter Darsteller. Der war unter anderem auch in Leid und Herrlichkeit von Almodóvar zuletzt zu sehen.
Okay, da muss ich noch mal genauer aufpassen. genau, und unter diesen Leuten hast du da eine Lieblingsfigur? Irgendeine, wo du denkst, da will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht, oder die ist einfach super unterhaltsam?
Ja, ich mochte Boxer sehr, über den haben wir noch gar nicht geredet. Also Boxer ist der Sicherheitschef von der Familie Calafat. Der macht also so ein bisschen die Drecksarbeit und schüchtert Leute ein, wenn es sein muss. Und er fällt so ein bisschen in diese Kategorie harte Schale, weicher Kern. Aber die Serie reibt dann das nicht so unter die Nase, weshalb das eine sehr angenehme Figur ist. Und der ist auch einigermaßen mysteriös und die Figur wird nicht dauernd ausbuchstabiert, sondern da ist zum Beispiel auch am Ende noch so ein kleiner Gewissenskonflikt, wo man ihn auch nicht genau durchschauen kann. Und deshalb mag ich die Figur eigentlich ziemlich gern.
Und wie findest du die Hauptfigur, also die Schwester von dem Vermissten? Kann die Serie für dich tragen?
Das ist tatsächlich so ein bisschen wie ein Haus des Geldes. Also ein Haus des Geldes ist ja Tokio die Erzählerin, aber sie ist nicht die interessanteste Figur. Das würde ich bei Zoe auch so sehen. Wobei ihre privaten Konflikte, die werden dann auch ein bisschen interessanter, weil man merkt, dass auch ihr Leben durcheinander gerät. Durch dieses ganze Leben auf Ibiza, weil sie halt überhaupt nicht kennt. Und sie ist halt auch Mutter und Ehefrau und diese ganze Bürgerlichkeit, die sie gewohnt ist, das wird halt alles auf den Kopf gestellt. Von daher, also am Ende gibt sie auch doch schon einiges her.
Gut, weil ich fand sie am Anfang noch ein bisschen langweilig, weil sie halt immer Fragen stellt und viel interessantere Figuren halt antworten.
Ja, das stimmt. Am Anfang ist sie noch ein bisschen langweilig, aber sie macht sich dann mit dem Lauf der Handlung.
Und hattest du insgesamt bisher in der ersten Staffel ein spoilerfreies Highlight oder vielleicht auch ein Lowlight?
Highlight auf jeden Fall, da muss ich nochmal auf die Familie Calafat zu sprechen kommen. Ich würde die so ein bisschen als die Lannisters von der Lannisters aus der Serie bezeichnen.
Ibiza Lannisters?
Ja, die Ibiza Lannisters, weil die Familie ist auch sehr destruktiv und da ist auch ein bisschen sehr viel Hass, was da unter der Oberfläche schwillt. Und da gibt's eine Szene, wo die Familie zusammenkommt, von so einem Guru zusammengetrommelt wird und dann heißt es so, das ist ein Safe Place und jeder sagt jetzt, was ihn stört. Und diese Szene ist so cringy, aber nicht, weil sie schlecht inszeniert ist, sondern weil man sich einfach so mitfühlt mit den Figuren. Die ist so schlimm, die Situation, was da alles rauskommt. Auch Sachen, die man gar nicht wissen will. Und der Lannister-Vergleich, der macht dann absolut Sinn, wenn ihr die Szene seht. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber ja, also das ging mir schon an die Nieren so ein bisschen, muss ich sagen.
Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Das ist bisher das Interessanteste, was ich über die Serie gehört habe. Bis dahin muss ich auf jeden Fall weiterschauen. Würdest du sagen, das ist was zum Wegbingen oder eher hier mal zwei Folgen und da mal zwei Folgen?
Also bingen ist schwer, weil wie gesagt, es sind 10 Folgen und die gehen alle mindestens 50 Minuten. Also wenn, da muss man sich schon einen ganzen Tag für freischaufeln. Also man kann es machen, ich würde es aber nicht empfehlen, alles am Stück zu schauen. Also das ist so eine Serie, wo man so 2-3 Folgen am Stück sich mal geben kann, aber eher nicht alles hintereinander.
Aber würdest du darauf aufbauen, sagen, schwere Kost oder nur von der Laufzeit her oder eher snackable?
Nee, das hängt dann schon an der Laufzeit, weil snackable ist die Serie eigentlich schon. Also sie hat zwar auch so dramatische Aspekte, aber das ist alles nicht so kompliziert, dass man damit seinen ganzen Hirnschmalz verbraucht, um da erstmal damit zu kommen.
Na, dann bin ich ja beruhigt.
Ja.
Genau, eine Frage, die wir hier immer stellen, weil das sicher den einen oder anderen Hörer interessiert oder Hörerin. Kann man die Serie mit Kindern gucken? Gibt's eine Altersempfehlung deiner Meinung nach? Oder von Netflix vielleicht auch selbst?
Die Netflix-Empfehlung ist 16 und ich würde da auch mit einstimmen, weil also hier versteht es sich eigentlich sehr schnell. Es geht um Drogen und um Sexpartys und also nee, das sollte man nicht unbedingt Kindern zeigen.
Okay, gut, dass wir das auch nochmal festgestellt haben. Gibt es außer Haus des Geldes irgendeine Serie oder bestimmte Filme, mit denen man White Lines vergleichen kann?
Das ist ziemlich schwierig. Ich dachte zuerst, also als ich den Trailer gesehen habe, dass das irgendwie doch ein bisschen generisch ist, aber so im Nachhinein ist es schwierig, tatsächlich Filme und Serien zu finden, die vergleichbar sind. Man könnte sagen, es ist so ein Whodunit mit Spring Breakers gemischt irgendwie so ein bisschen. Weil die meisten Thriller, die ich kenne, sind eher so bodenständiger und nüchterner inszeniert, also doch irgendwie was anderes als das hier. Also mit Ozark oder so kann man es auch nur bedingt vergleichen. Und mit sowas wie Breaking Bad würde ich es auch eher nicht vergleichen, allein weil White Lines nicht die erzählerische Klasse hat. Also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig sogar.
Aber die Bilder sind auf jeden Fall ein bisschen farbenprächtiger als in Ozark, ne?
Ja, auch deshalb, ja, das stimmt.
Nicht alles in Blau getaucht und furchtbar dunkel. Das ist schon mal, wenn man Sonne in seinem Leben braucht, jetzt gerade, wenn man viel zu Hause ist, ist vielleicht White Lines gerade das Richtige, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Axel, es gibt da auch eine Szene, wo man sieht, dass Axel seine letzte Party, da hat er 600 Gäste eingeladen. Das sieht man da auch, wie da alle im Swimmingpool sind und alle tanzen da drumrum und man sieht eigentlich nur Menschen. Auf jeden Fall, das befriedigt gerade auch gewisse Sehnsüchte wahrscheinlich.
Ja, das ist so, hat wirklich was Befreiendes so, wenn man viel zu Hause ist. So, letzte, wichtigste Frage, die am meisten aussagt. Mit welchem Essen würdest du White Lines vergleichen? Und nein, eine Cokes-Linie zählt nicht als Essen.
Ich würde vielleicht sagen, mit einem guten Hamburger, weil sie macht für kurze Zeit schon satt, ist zwar nicht gesund, aber auch irgendwie geil.
Also du, okay, schön saftig, immerhin.
Ja, auf jeden Fall. Also was man sich gerne reinschaufelt, ja.
Du würdest die auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ja.
Okay. Schon.
Also es ist keine Serie, die in meiner Jahrestop 10 landen wird, das muss ich auch dazu sagen. Also es ist kein Citizen Kane der Serien oder so, auf keinen Fall. Und der Unterhaltungsfaktor steht auch immer im Vordergrund, aber trotzdem, es ist auf jeden Fall was man gut schauen kann.
Gut, dass wir auf jeden Fall jetzt einen Podcast haben, in dem sowohl White Lines als auch Citizen Kane erwähnt werden, finde ich. Ist eine große Leistung. ja, White Lines streamt aktuell bei Netflix. Wenn ihr auch Interesse an der Serie habt, dann schaut rein. Von uns gibt's auf jeden Fall eine Empfehlung hier. Wenn ihr Haus des Geldes mögt, dann kann ich euch auch unseren Podcast über spanische Netflix-Serien empfehlen, indem wir über Elite und Haus des Geldes ausführlich sprechen. Wenn ihr generell nach mehr Netflix-Serien sucht, dann hört doch unseren anderen Jenny-Cast hier in dieser Besetzung an, indem wir über The Last Kingdom sprechen. Und schaut einfach mal in den Feed von Streamgestöber, da haben wir so viele Podcasts zu Netflix-Serien und so weiter. Da findet ihr garantiert was. Wir danken euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Jenny, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu lesen, zu folgen?
Ich schreibe bei Moviepilot unter Jenny von T und bin unter demselben Namen auch bei Twitter.
Genau, ich bin auch bei Mulplot als Jenny Jecke oder The Gaffer und bei Twitter als Gafferlein. Wenn ihr Feedback für diesen Podcast habt oder Wünsche, über was wir reden sollten, und das ist uns wirklich wichtig, weil wir machen das ja nicht einfach nur, damit wir hier zu Hause rumsitzen können und in ein Mikro sprechen können oder weil wir so gern Audiodateien schneiden, sondern wir machen das ja vor allem für euch, liebe Hörer da draußen. Wenn ihr Feedback, Wünsche habt, über was wir reden sollten in Checks oder aber auch in einer großen Streamgestöber-Folge am Mittwoch, dann schreibt doch an podcast@moviepilot.de. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, passt auf euch auf und streamt was Schönes. Tschüss!
Tschüss!